Wow, meine Lieben, macht euch bereit für diese Episode mit Stefan Depp, der Mr. Podcast himself. Es wird um richtig, richtig coole Dinge gehen. Natürlich, wie man Profit optimiert, was das magische Wort ist, was übrigens auch mein Sohnemann vielleicht schon gesagt hat. Und des Weiteren werdet ihr lernen, was ihr wirklich machen könnt, um euer Business so rentabel wie möglich zu gestalten.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, mega cool. Freut mich sehr, dass wir heute hier Zeit gefunden haben, lieber Stefan. Hol uns vielleicht gleich mal ab, mein Lieber. Was bedeutet denn für dich Mr. Podcast himself? Was bedeutet denn für dich Profit überhaupt?
Was bedeutet für mich Profit? Für mich bedeutet Profit quasi das, was man hat, vor Steuern. Das ist quasi einmal so meine Definition. Vielleicht sogar auch, dass Profit ein sehr großer Faktor von Freiheit ist.
Also zwei verschiedene Konzepte oder einerseits EBITDA, also sehr Zahlen, Daten, faktmäßig, aber andererseits natürlich auf einer größeren unternehmerischen Ebene. Warum Freiheit? Warum sagst du, dass Profit gleichzusetzen ist mit Freiheit?
Ja, weil wenn man, sage ich jetzt mal, zu wenig Profit hat, dann ist man halt sehr bedürftig und dann muss man viele Dinge tun und vor allen Dingen muss, die man vielleicht gar nicht machen will. Wenn man aber genügend Profit schiebt, meines Erachtens, ja, dann kann man sich halt so ein bisschen die Kunden auswählen. Man kann sich entscheiden, will man das nicht. Also man ist halt viel, viel freier, anstatt dass man halt, ja, jetzt irgendwie ums Überleben kämpfen muss letztlich, ne?
Macht auf jeden Fall Sinn, mein Lieber. Hol uns vielleicht nochmal ganz kurz ab. Stefan Depp, der Mr. Podcast. Was macht ihr konkret? Und vor allem viel spannender noch, was macht ihr konkret, um euren Profit zu optimieren?
Ja, also mein Name, wie du schon sagst, ist Stefan Depter und wir haben eine Podcast-Agentur, also eine Videopodcast-Agentur und da helfen wir quasi Selbstständigen und Unternehmen, einen Videopodcast aufzunehmen und damit quasi omnipräsent auf allen Channeln unterwegs zu sein, um ja letztlich Kontaktpunkte zu sammeln, weil wir wissen ja, Kontaktpunkte sind super, super wichtig und das machen wir letztlich done for you, bedeutet, es muss nur das Video aufgenommen werden und das skripten wir teilweise sogar. Und alles andere erledigen wir dann letztlich wir. Genau.
Mega cool. Also, falls ihr euch das vielleicht gerade denkt, ich bin natürlich auch Kunde beim Stefan und bin super happy, dass wir den Profit Podcast gemeinsam aufbauen. Mein Lieber, was macht ihr konkret bei euch in der Firma, um bei euch wirklich den Profit zu optimieren? Und vor allem, was war vielleicht der ein oder andere Move im Marketing oder im generell unternehmerisch, der bei euch einen riesen Hebel gemacht hat, was den Profit angeht?
Also richtig viel Profit in dem Sinne hat's gemacht, dass man, also ich würde das einteilen auf zwei Bereiche tatsächlich. Einmal ist es so in der persönlichen Entwicklung, dass man halt lernen muss, Nein zu sagen, weil ich glaube, so der Profit kann gar nicht sehr geil werden, wenn man zu allem Ja und Amen sagt und alles Mögliche annimmt und im Prinzip auch gar keinen Fokus auf sein Angebot hat. Weil das war letztlich auch bei uns so. Ich stecke halt sehr, sehr tief drin im Marketing. Also wir haben sehr lange so eine Marketingagentur gehabt, wo wir eigentlich alles angeboten haben, was zum Thema Marketing und so weiter ist. Wir machen zwar jetzt immer noch so, dass das eine oder andere, was Marketing, Beratung und so weiter ist, aber der Fokus ist ganz klar auf im Prinzip den Videopodcast. Und das zeigt sich dann letztlich auch mit den Prozessen und wie wir vorgehen, dass es halt viel leaner ist und man unterm Strich halt viel mehr Zeit hat und auch letztlich viel mehr Profit, ja, weil man muss im Prinzip jetzt nicht alles und sonst was machen. Ich meine, du kennst es, ne? Wenn du früher die ganzen Kampagnen aufgebaut hast, die Ad-Texte im Ad-Manager, dann muss da noch was besprochen werden mit dem Kunden, dann muss wieder was designt werden, dann gibt es eine Feedback-Schleife, dann gibt es einen Split-Test, keine Ahnung, das ist ja nur die eine Seite, wenn dann jemand noch die Landing-Page dann macht, dann noch, weiß ich nicht, die Videos skriptet. Also es gibt ja so einen Rattenschwanz letztlich. Und wenn man jetzt den Fokus hat, es gibt ja auch welche, die, sage ich jetzt mal, nur die Ads anbieten, ja, go for it, dann ist das, kann das ja auch ein leaner Funnel in dem Sinne sein. Aber das haben wir bei uns gemerkt und das sehe ich immer bei ganz vielen. Die am meisten Profit meines Erachtens schieben, sind halt sehr geradlinig positioniert und machen halt nur das und stehen für das und sind im Prinzip so der Gattungsbegriff, das Synonym für das, was sie anbieten, so.
Mega spannend. Also ich bin noch recht begeistert davon, wie krass die Prozesse bei euch intern ablaufen. Also für mich als Kunde, das ist ja einfach mega geil. Also in Trello und dann die Kommunikation mit euch, das ist alles super efficient. Und das kommt halt dadurch, dass ihr euch wirklich auf eine Dienstleistung fokussiert habt und den Prozess einfach optimiert habt. Super, super smart, dass das natürlich dazu führt, hier auch den Profit zu optimieren. Und vor allem Steve Jobs hat ja damals auch gesagt, der Fokus bedeutet nicht, Ja zu sagen zu der einen Sache, sondern vor allem Nein zu sagen zu den 100 anderen großartigen Dingen. Und ich glaube, ihr beherrscht das sehr gut, also mega stark.
Ja, und es ist halt immer, wie soll ich sagen, gar nicht so einfach, sondern letzte Woche hatte ich tatsächlich auch so eine Anfrage, die, sage ich jetzt mal, sehr, sehr viel Umsatz gebracht hätte, aber die hätte relativ viel Profit unterm Strich gekostet, weil man halt sehr viel, ja, umbrechen müsste, man müsste halt individuell etwas wieder entwerfen, man müsste halt über das Normale drüber hinaus und so weiter gehen. Und dann bringt dir vielleicht der Top-A++-Kunde, der vermeintliche A++-Kunde, muss man dazu sagen, nicht unbedingt mehr Profit als der vermeintliche C-Kunden, sage ich jetzt einfach mal, die aber ganz klar im Prozess und so weiter sind. Und das merkt man, finde ich, auch schon am Anfang der Zusammenarbeit, ob Kunden quasi aus dem Prozess rausbrechen. Und das ist dann immer so ein Warnsignal. Ne?
Definitiv. Das ist ein super guter Punkt. Also kannst du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also Warnsignal, wenn ein Kunde vielleicht schon im Sales-Gespräch oder im Onboarding, wenn du das Gefühl hast, uff, der fließt nicht wirklich durch unseren ganz normalen Prozess durch. Hol uns da vielleicht mal ein bisschen ab, weil das ist echt ein richtig gutes Nugget, was du gerade gedroppt hast.
Ja, also ich glaube, es ist im Prinzip wie bei Mitarbeitern oder mit Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Wenn vom Anfang an nicht das Bauchgefühl stimmt, dann sollte man das mal hinterfragen, warum passt es nicht. So, das würde ich sagen, ist mein erster Punkt. Dann zweiter Punkt ist, man merkt ja schon, ist der richtig hyped? Macht er das? Man startet und es ist einfach so, es passt einfach. Oder ist da nochmal am Preis falschen, können wir darüber nochmal reden? Oder der hakt die einzelnen Dinge nach, wie sind die? Dann erklärt der dir eigentlich deinen eigenen Job, wie du das hätte noch besser machen müssen. Oder für mich ist auch immer ein sehr großes Warnsignal, wenn viel gelästert wird über andere Agenturen.
Definitiv.
Ja. So, weil es hat ja irgendeinen Grund, es gehören immer so zwei Parteien dazu. Ah, und es ist dann schwierig. Also, da ist ja schon wie so ein Sechser im Lotto, dass du dann exakt der Perfect Match für diese Person bist, dass es dann nicht so ist. Klar ist es auch letztlich so, es gibt viele schwarze Schafe und so weiter. Klar kann man das irgendwie hinkriegen. Aber wie gesagt, es gehören immer zwei Parteien dazu. Und wenn das halt schon am Anfang irgendwie so anfängt und immer mehr Sachen sich so sammeln. Also ich würde wir haben so eine interne Strike-Liste. Und wenn halt zu viele Strikes quasi erreicht sind, dann ist das leider, ist zwar ein bisschen hart, ja, aber sage ich jetzt mal unter uns gesagt, so, ja, was willst du machen? Also es bringt nichts, weil es kostet super viele Nerven, du musst mal nachhaken, es ist außerhalb von diesem Prozess und es ist einfach nicht geil, so. Ja, dann ist es einfach hart, ja.
Mega, mega cool, so. So eine interne Strike-Liste, die werde ich mir auch aufbauen. Und ich glaube, die könnten sich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch aufbauen. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Dinge von der Strike-Liste mit uns teilen, die man sich so mitnehmen kann? Also über andere Anbieter lästern, definitiv für mich auch eine Red Flag. Dann natürlich das allererste, dem Bauchgefühl, da immer sehr, ja, sehr aufmerksam sein, warum man ein mulmiges Bauchgefühl hat. Was gibt's denn da sonst noch auf so einer Strike-Liste?
Wenn der Deal zu individuell wird.
Ja.
Ne? Also wenn irgendetwas noch ultra krass rein verhandelt wird, ich meine, wenn es so ein bisschen ist und das in beiden Parteien gibt und die anderen, sage ich jetzt mal, Strikes nicht erfüllt sind, dann ist es vielleicht nochmal okay. Aber wenn das nochmal hinzukommt, auch schwierig. Wenn man zu sehr am Preis herumfeilscht, so, oder auch die Zahlungsmodalitäten irgendwie verändert. Oder zum Beispiel, wir arbeiten mit unseren Kunden halt so zusammen, dass wir letztlich so Lastschriftverfahren machen. Und es gibt halt auch so die ein oder anderen Kunden oder Ex-Kunden sind es ja teilweise dann mittlerweile schon, wo sich das dann so gezeigt hat, die dann einfach nicht bereit waren dazu. Die hatten einfach gar keinen Bock. Ich meine, bei manchen ist es okay, so muss man letztlich immer wieder gucken, aber es zeigt sich auch, wenn das im Prinzip der normale Standard ist und der Kunde weicht letztlich wieder von diesem Standard ab, weil es theoretisch für ihn ja auch simpler ist. So, ne? Also er muss das nicht ständig das in die Buchhaltung geben, das muss nicht freigegeben werden, sondern es ist für ihn simpel, für uns simpel. Ja, eigentlich Win-Win für beide Parteien. Und wenn er dann halt lange rumdiskutiert und hier, das machen wir nicht, das haben wir noch nie so gemacht, alleine auch solche Sätze. Ah. Ne? Also ich gucke schon sehr, sehr viel in den Nebensätzen, was so fällt und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein richtig, richtig großer Punkt ist halt noch, früher in der Anfangszeit, also ich rede jetzt mal so von 10 Jahren tatsächlich, oder wenn man anfängt oder was ich auch bei anderen und so weiter beobachtet habe, dann nimmt man manchmal auch Kunden an, einfach des Geldes wegen, weil man glaubt, denen helfen zu können. Aber es ist völlig legitim, wenn man einfach merkt, man ist jetzt quasi nicht der richtige strategische Partner für den und dass man dann auch in dem Sinne einfach absagt. So. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal sehr, sehr wichtig. Einfach nicht nur, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Profit, sondern vor allen Dingen halt, ja, nicht der Kunde, also es muss für mich immer moralisch vertretbar sein, was er anbietet. Und ich muss der Überzeugung sein, dass unsere Dienstleistung ihn krass nach vorne bringt. So. Und wenn eines dieser Punkte nicht passt, also ist es in dem Sinne für mich persönlich moralisch nicht vertretbar. Ja, dann leider nein.
Das sind echt mega gute Punkte, die fallen so ziemlich für jeden Marketingunternehmer oder Unternehmerin anwendbar sein sollten. Also Dankeschön fürs Teilen, mega cool.
Gerne.
Ich habe vielleicht auch noch ein, zwei Punkte auf meiner persönlichen Strike-Liste, wenn es dich interessiert.
Ja, voll, hau raus. Ja.
Bei uns in der Mastermind passiert ja sehr viel Kommunikation über WhatsApp. Wir haben unsere WhatsApp-Gruppe, wo im täglichen Austausch sich gegenseitig Mehrwert gestiftet wird und so weiter. Und für mich ist das immer so ein, nennen wir es mal Yellow Flag, noch kein Red Flag natürlich, aber wenn jemand kein WhatsApp-Profilbild hat, sagen wir, warum hat man nicht einfach, es gibt doch niemanden auf dieser Welt, der kein Foto von sich hat. Und warum hat man auf WhatsApp kein Profilbild? Ich meine, es gibt Leute, die verwenden WhatsApp nicht. Fein, aber du verwendest WhatsApp und du hast deine Außenwirkung, deiner Personal Brand im B2B-Marketing ist WhatsApp halt ein Thema, weißt du? Du hast dem nicht mal eine Minute gewidmet und du machst das schon seit Monaten und Jahren und chattest mit Leuten, ohne dich zeigen zu wollen. Ich denke mir, why? Warum macht man das? Ah, ja, nicht. Was sagst denn du dazu? Ja,
vor allen Dingen, ich glaube, bei vielen ist es diese Datenschutzeinstellung, die haben's. Also wenn der Kontakt nicht gespeichert ist, dann sieht man's in dem Sinne gar nicht. Aber ich finde, selbst das ist verschwendetes Potenzial, weil was ist an dem Bild so schlimm, dass man's in dem Sinne sieht? Und dann finde ich persönlich, ist auch noch der Name, der dahinterlegt ist. Also manchmal sind ja diese, wenn man's nicht gespeichert, irgendwelche Fantasienamen dahinter und ist dann auch schlecht. So, also man ist in der Gruppe und da ist ja eigentlich ganz geil, wenn man gleich die Person sieht, dann irgendwie ein aussagekräftiges, professionelleres Profilbild, da ist man schon mal einen Schritt weiter. Und letztlich ein Punkt, was mir auch noch einfällt zum Profit her, also ich führe mein Business in dem Sinne ja super, super viel in WhatsApp. So. Und was super, super viele vergessen, ist, dass man sehr, sehr gut Kontakte pflegen kann über WhatsApp. Und ich mache es auch super gerne. Das heißt, ich schreibe mit, ob es jetzt Freunde sind oder Business-Kontakte und so weiter, selbst wenn ich jetzt 1-2 Jahre oder sowas nicht mit denen geschrieben habe, ich hau die einfach mal wieder an, wenn ich irgendwas in der Story sehe oder sonst wie irgendwie sehe oder ich weiß hier, der hat gerade Geburtstag oder sowas, dann schreibe ich einfach mit dem. Gut, bei Frauen ist teilweise ja noch was anderes, weil bei denen ist tatsächlich häufig so, wenn die so und so lange nicht miteinander geschrieben haben, so habe ich beobachtet, dann ist das für die, ja, gelöscht, in Anführungsstrichen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich archiviere auch keine Chats, also es sei denn, es sind komplette Nonsens-Chats, so, weil ich einfach gerne unten in die Liste reingehe und dann immer mal wieder Leute anpinge.
Mega.
So, und letztlich ist daraus wieder, also ich hatte letztens sogar schon nochmal den Fall, da ist tatsächlich also eine 5-stellige Summe an Auftrag gekommen, halte ich fest, wodurch? Ich habe einen alten Kontakt angepingt, weil ich gucke fast nie Fernseh. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich Fernseh angeschaltet oder ich glaube, meine Partnerin hatte Fernseh an und dann lief irgendwie Werbung und da war irgendwas mit Germany's Next Topmodel. So. Und da war einer bei den männlichen Models dabei, der fast 1:1 aussah wie der Kontakt, den ich angeschrieben habe. Und dann habe ich den angeschrieben und gesagt, boah, also ich hätte schwören können, das warst du. So, also ich weiß nicht mehr instant, was ich geschrieben habe, aber irgendwas in dem Bereich. einen Tag später hat er mir quasi eine Empfehlung gegeben, sagte ich, Stefan, ich musste gerade nochmal an dich denken, ich hatte gerade Kontakt mit der und der Person, ich würde euch gerne connecten, so und so und so. Einen Tag später habe ich dann mit der Person gesprochen, hat sich ergeben, dass wir zusammenarbeiten und Geschäft. Aber es war ja nie meine, das ist vielleicht auch nochmal ein mega großer Hebel. Ja. Ich würde nie, ich übertreibe mal, so räudig zu jemandem hingehen und so Follow-up machen, nur um des Geschäftes wegen. Sondern ich bin wirklich interessiert an der Person und dann ist es optional, dass da quasi Geschäft raus entsteht. Und so war es da ja auch. Also ich habe das nicht mal im entferntesten Sinne. Ich fand es einfach witzig, dass die Person so aussah und auf einmal hat sich daraus ein Geschäft, also Geschäft entwickelt. Und das ist also so häufig. Also es ist, man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, was da eine Kaskade von Zufällen aufeinander kommt, dass dann zufällig dann da Geschäft draus entsteht, ne?
Mega cool, super wertvoll. Wir hatten mal in Lanzarote letztes Jahr beim Mastermind Workshop einen Vortrag von Sascha Müller, der Creator Festival und Dr. Jody Spencer und so organisiert als Eventmanager. Und das war eins seiner großen Hacks, quasi unaufgefordert High-Level-Kontakten regelmäßig einfach Beziehungen aufzubauen auf WhatsApp. Und ich mache das sowieso auch von mir aus, aber ich bin mir sicher, dass das nicht jeder so auf dem Schirm hat. Und vielleicht als actionable item, was man jetzt, okay, die Idee ist geil, aber wie kann man daraus einen Prozess bauen? Und ich habe es gemacht, um ehrlich zu sein, seitdem. Wie kann man jetzt quasi die Spontanität prozessieren? Schwierig, oder ist ja quasi so ein Widerspruch in sich, so sei spontan, geht ja auch nicht, weißt du? Aber was ich mache, haltet euch fest, das ist ziemlich behind the scenes, aber jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr ist in meinem Terminkalender ein Blocker, ein 3-Stunden-Blocker, und der heißt Wow Hours. Also so wie die Power Hour, die ist auch bei mir im Blocker drinnen von 9 bis 10, Montag bis Freitag, da ist mein Handy abgeschalten, da ist mache ich keine E-Mails auf die erste Stunde des Tages und ja, ich fange um 9 erst an, weil ich lebe in Spanien, das darf man hier und ich habe auch einen kleinen Sohnemann, mit dem wir ganz am Frühstücken, Morgenroutine und dann um 9 macht er langsam schon wieder sein erstes Siesta, dann setze ich mich hin von 9 bis 10 Power Hour arbeite ich an meiner Sachen und jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr versuche ich mich in eine hohe Schwingung zu versetzen, das heißt, ich bin entspannt, ich gehe meistens hierher in mein Strandoffice und ich weiß, danach ist nur noch Gym, dann kommt Wochenende und dann bin ich in so einer guten Stimmung und bin gut drauf und habe auch das Meer im Hintergrund und so und dann kommt die klassische Patrick Wind Video Note, diese Runde auf WhatsApp, schau, ich bin gerade hier am Strand, gerade an dich gedacht, das sind doch immer Dinge, die wirklich in meinem Herzen gerade sind, das sind nie, ich bin nicht der Dude, der das in den CRM drinnen hat und sich dann denkt, ich müsste jetzt mit Stefan Depp da follow-upen, weil da ist irgendwie die Renovation fürs nächste Jahr Mastermind steht an. Das ist never ever mache ich das so, nie. Ich mache das immer, weil ich einfach gut drauf bin und mir denke, hey, mit wem würde ich denn jetzt gerne ein bisschen Connection haben? Und dann flow ich einfach, dann flow ich durch, aber ich mache das halt prozessiert, jeden Freitag 15 bis 18 Uhr.
Ja, ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man halt jetzt nicht, also wenn man irgendwie die Kontakte durchgeht, und irgendwie ist da einer dabei, wo man es jetzt gar nicht so spürt, dann würde ich das auch in dem Sinne nicht machen. Aber ich habe sehr häufig, dass ich eine bestimmte Person denke und wenn es sich gerade anbietet, dann schreibe ich der Person auch, weil der Fun Fact ist, und da ist schon fast spirituell, die Person sagt dann manchmal, boah, ist ja krass, ich habe gerade an dich gedacht. So, und warum dann nicht diesen Effekt in dem Sinne nutzen? So, klar ist es jetzt nicht immer und so weiter und so fort und man schafft es auch nicht immer. So, aber es sind halt einfach Optionen, ne, oder auch Möglichkeiten, die einfach offen sind, wenn man einfach sein Netzwerk nicht pflegt. So, Punkt.
Egal, gibt sehr viele Theorien dazu, nennen wir es mal Quantumfeld oder Spiderweb, wo wir quasi alle, we're all one, we're all connected, so wie bei Avatar, bei dem Film Avatar, wo die unter die Wurzeln von dem Baum und alles miteinander connected. Aber das ist genug Stoff für einen anderen Podcast, den wir zweimal eine Stunde über das führen können. Ja, geil. Coming back to profit, mein Lieber, wir haben viele Dinge noch auf der Agenda, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Der nächste große Punkt, na klar. Wir haben jetzt schon die ganze positive Seite ein bisschen beleuchtet, aber wie schaut es denn mit eventuellen Fehlern aus, die bei dir mit deinem Podcast-Business oder vielleicht in den Businesses davor, was hast du denn für Fehler beim Skalieren gemacht und vor allem, was hast du daraus gelernt, wo du doch jetzt halt noch rentabler und noch effizienter im Business bist?
Also die Frage ist natürlich, wie sieht man halt Fehler, ne? Also ich glaube, jeder definiert halt Fehler als etwas anderes. Ich persönlich finde Fehler gar nicht so schlimm, sondern sie sind irgendwie ein Teil von einem Prozess, in dem man sich entwickelt. Witzigerweise vielleicht da Anekdote dazu. Früher und jetzt mittlerweile auch immer mehr fahre ich halt viel Mountainbike. Und früher haben wir quasi immer gesagt, wenn man sich quasi hingelegt hat, dann ist man quasi mehr an sein Limit gegangen, um dass man quasi so eine Wachstumskurve hat. So. Die Anekdote dazu ist einfach, wenn du halt keine Fehler machst, dann wächst du einfach nicht. So. Also du musst einfach häufig viele Fehler machen, um häufig zu erkennen, was muss ich in dem Sinne verbessern. So, und ich persönlich sehe es jetzt einfach gar nicht als Fehler, sondern irgendwie als Wachstumsfortschritt, so dass man in dem Sinne vorankommt. Und ein großer Punkt war auf jeden Fall, dass wir keine klaren Prozesse am Anfang hatten und dass das Onboarding von den Mitarbeitern halt auch nicht so geil war. So, ne? Also das bedeutet, es war einfach nicht genau strukturiert, was ist jetzt da. Ich meine, wir haben da immer noch Optimierungspotenzial und das, was alles noch in meinem Kopf und so weiter klebt. Aber wenn man es halt vergleicht zu, wie man am Anfang irgendwie anfängt, da irgendwas zu delegieren oder zu koordinieren, und ich da glaube, das ist halt schon ein richtig, richtig großer Fehler, wenn man das halt richtig geil systematisiert, versucht mittlerweile auch, was kann man automatisieren, ja, dann ist man auf dem richtigen Weg.
Mega Punkt. Also Mitarbeiter-Onboarding hat bei mir auch gerade sehr viel angestoßen im Kopf, wie du es gesagt hast. Also wir haben da auch noch Verbesserungspotenzial, aber zumindest starten wir jetzt nicht mehr, also wir starten jetzt schon richtiger als vorher. Vorher habe ich einfach alle Talente, die mir irgendwie über den Weg gelaufen sind, für die habe ich Rollen und Stellen gebaut. Also halt quasi genau falsch rum, weil, weißt du, also ist eh klar, wenn man so viel auf Events ist und Networking-Geschichten, klar, dass man immer wieder Leute kennenlernt, die vom Vibe her gut dazu passen. Aber wenn man gerade in diesem Moment keine Speaker-Managerin oder Speaker-Manager oder wenn man in diesem Moment gerade keinen zweiten Accountant braucht, dann it might not be the best fit in this moment, weißt du? Und dann wird jetzt umgestellt über so ein auf ein Scoreboard. Das heißt, beschreiben halt einfach mit, welche Aufgaben immer anfallen und die sich halt häufen und die einfach zu viel werden, aus deren bauen wir dann eine Stelle. Und dann mit diesem Scoreboard, dann gehen wir auf Talent-Suche. Das heißt, wir starten zumindest schon mal richtig. Aber wie findet ihr denn Talente? Wie macht denn ihr sowas?
Also viel tatsächlich aus dem Netzwerk, kommen echt Top-Kandidaten. Sonst schalten wir halt ganz normal Ads und so weiter oder dass es halt nach draußen und so weiter ist. Aber jetzt mal Rückfrage an dich. Aber wenn jetzt der Top-AAA-Plus-Mitarbeiter optional verfügbar ist, dann ist es ja trotzdem interessant, oder nicht?
So habe ich mein Business mein Leben lang aufgebaut, um ehrlich zu sein. Also immer. Also wenn du dir 90% meines Teams anschaust, die sind alle so zu mir geflowt und ich mache es eh weiterhin. Aber ich habe da bis vor einem halben Jahr nicht mal eine Stellenausschreibung gehabt. Nie. Halt nie. Und das geht natürlich, ich bin ja eh bei dir, natürlich kann man A-Player, wenn sich die anbahnen, natürlich darf man die aufnehmen. Das habe ich halt immer gemacht und ich habe 30 Profile oder 35 oder so über die Jahre so bekommen. Und null über einen anderen Weg. Null. Das ist mein Punkt. Also ich sage nicht, dass man sich vor Talenten abschotten sollte, aber man sollte zumindest strategisch und systematisch auch einen zweiten Talent-Acquisition-Kanal haben. Vor allem für spezielle Profile, die fliegen halt dann nicht bei einem Mastermind-Event auf dich zu. Also zum Beispiel jetzt Buchhaltung oder zum Beispiel Customer Success Management. Es sind halt zwei Stellen, die wir ausgeschrieben haben, die einfach wichtig waren, nicht? So der Assistenz der Geschäftsführung, wobei da habe ich schon, um ehrlich zu sein, wieder ein Talent genommen, weil klar, Assistenz der Geschäftsführung, ich lege die Rolle halt anders aus, ich nenne die Rolle COO und ist auch einfach größer ausgelegt, aber im Prinzip alles, was ich nicht operativ machen möchte, kriegt Hannibal, ist das halt bei uns, weißt du? Das heißt, Hannibal kriegt die Sachen rübergeschoben und er verteilt es dann weiter. Das heißt, er ist in Wirklichkeit auch nicht wirklich eine reine Assistenz. Also er würde jetzt nicht dann meine Flüge buchen oder so. Aber wenn Flüge gebucht werden müssen, dann sage ich, hey Hannibal, ich muss nach Graz oder ich muss nach Berlin fliegen. Take care of it. Und er schickt es dann an Sophia weiter zum Beispiel. Das heißt, und Hannibal ist halt einfach ein super enger Freund von mir seit Ewigkeiten. High Talent, der dann in Vaterschaftskarenz war und jetzt wieder zurückgekommen ist und gesagt hat, Patrick, was machen wir? Und ich sage, ja, ich finde schon was für dich. Du bist jetzt Assistent, du bist jetzt COO wieder. Ne?
Ja, und ich glaube, da steckt auch relativ viel Profit in dem Sinne drin, ne? Weil wenn du die falschen Mitarbeiter hirest oder die falschen Mitarbeiter bei dir hast oder meinetwegen, das sind sogar gute Mitarbeiter, aber die kosten dich einfach zu viel, ist halt auch Kacke, ne?
Boah, das ist so ein Riesenthema. Wir haben ja die Profit Challenge gemacht mit Hirschuler, mit Michelle Lenz. Also den ganzen Dezember und Januar haben wir da echt Gas gegeben, richtig, richtig intensiv. Und mit Michelle Lenz sind wir da tief reingegangen, was das Thema Profitoptimierung angeht, teamintern. Weil wenn das mal ein großes Nugget für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt mal nach und fühlt da vielleicht wirklich mal kurz in euch rein. Wenn ihr 100.000 Euro Umsatz macht, sagen wir, es bleiben 30% EBITDA über. Das heißt, 70.000 gehen ja irgendwo hin. 70.000 müssen ja dann irgendwie Kosten sein. Überlegt mal wirklich, was sind die größten 1, 2, 3 Kostenstellen, wo das Geld hingeht. Und in den meisten Fällen bei Marketingdienstleisterinnen und Dienstleistern ist halt meistens das Team oder zumindest in den Top 2 oder Top 3. Bei den meisten sogar Top 1, um ehrlich zu sein. Ein fettes Office haben die wenigsten von uns. Software ist jetzt auch nicht so teuer. Für unser Vertrieb, für unsere Vertriebscommission zahlen wir irgendwie 10% oder so. Und dann ist wieder der Vertriebsmitarbeiter, ist dann eigentlich auch schon wieder dem Team zuzuordnen. Das heißt, Teamstruktur ist einer der größten Kostenblöcke, wenn nicht sogar der größte in der Mehrheit unserer Masterminder. Und wenn man hier sich überlegt, wie kann man diesen Kostenblock radikal optimieren, das heißt nicht, dass man alle Leute rausschmeißen muss, aber zum Beispiel Senior-Mitarbeitern Junior-Tasks zu geben, war mein größter Fehler im Jahr 2024. Ich habe einerseits A-Player verbrannt, die waren einfach nicht mehr happy, die haben keinen Bock mehr gehabt, und B, ich meine, wie ineffizient ist es, jemand, der, keine Ahnung, 200 Euro pro Stunde bekommt, meine Flüge raussuchen zu lassen. Das makes sense.
Ja, das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt. Weil das, was mir nämlich dazu eingefallen ist, was du gesagt hast, wir gucken, also wir nutzen ClickUp und wir gucken halt ganz genau, wie lange hat denn wirklich was bei welchem Kunden letztlich gedauert? So, jetzt vielleicht nicht jeden mini kleinen Unterpunkt, aber so grundsätzlich, weil wenn man da nämlich auch schon merkt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Reel-Format oder sowas einführen oder irgendetwas anderes und wir sehen nachher, dass der neue Mitarbeiter jetzt irgendwie plötzlich 3-mal oder 4-mal so viel Zeit gebraucht haben wie alle anderen, das siehst du ja sonst erstmal gar nicht, dann hat er sich jetzt da komplett verkünstelt, hat er was mega Geiles jetzt irgendwie da erstellt, was auch den Mehrwert hat oder eben nicht, so. Und dann muss man das einfach irgendwie rausrechnen, die einzelnen Punkte, weil sonst steckst du halt nie dahinter, was ist denn jetzt, ja, weil wenn du jetzt für deine Dienstleistung sonst was da irgendwie 2, 3, 4, 5.000 Euro verlangst, aber mit deinen eigentlichen Kosten, die du intern, musst du es ja auch irgendwie fakturieren, irgendwie 6.000 Euro ausgibst, ja, dann bringen dir die 5.000 Euro, die du chargst, auch nichts, ne?
Thema intern fakturieren, das machen halt wahrscheinlich die wenigsten, einfach um ehrlich zu sein. Also real die Mitarbeiter, also klar, wenn du Freelancer anheuerst, wenn du, keine Ahnung, Facebook-Ad-Management für 2.000 Euro im Monat verkaufst und dann einen Freelancer 2.500 zahlen musst, dann ist ja klar. Aber das Problem ist, wenn du halt intern fixe Mitarbeiter hast, die, was weiß ich, 50.000 Euro brutto Jahresgage haben, wie viel Zeit von ihnen widmest du dem Projekt, wie viel Zeit widmen die dem anderen Projekt, in wie vielen Meetings mit dir sind die etc. Das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich eine Kostenstellenrechnung, wirklich für jeden Kunden, welche Kostenstellen da wirklich genau dazu zu rechnen sind. Habt ihr da Erfahrungen? Gibt es da irgendwelche Tools, Prozesse, Systeme, die ihr da konkret macht intern, um wirklich zu schauen, ist jetzt ein Kunde Patrick Wind zum Beispiel profitabel oder nicht? Ist ein Kunde XY profitabel oder nicht? Wie macht denn ihr sowas?
Also ich glaube, dass bei jedem Unternehmer ist halt im Kopf so der Best Case ist da irgendwie so dran genagt. Die Frage ist halt, wie nah ist man im Prinzip da dran, ne? Also ich glaube, wir sind schon deutlich, deutlich weiter als die meisten. Und wir sehen quasi immer so einen Durchschnittswert. Und wir machen das zum Beispiel auch so bei uns im Team. Wenn wir neue Aufgaben oder sowas haben, da sind immer Zeitangaben, was wir denken, wie lange dauert was. Einfach auch, dass der Mitarbeiter sich so ein bisschen selber challenged und weiß, warte mal, für das und das brauche ich so lange, für das und das brauche ich so lange. Oder dass er dann selber merkt, da habe ich wohl ein bisschen länger gedauert, also für gebraucht. Dann sieht man quasi auch genau so, wie ist der Workload. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dann siehst du im Prinzip genau, also ich kann jetzt reingehen bei den Mitarbeitern und sehe genau, keine Ahnung, bei Sarah oder bei Tristan ist jetzt in dem Sinne so und so der Workload für die nächste Woche. Ja, sehen die allermeisten nicht. Und dann sieht man quasi pro Kunde, okay, wie viel Zeit wurde in der Woche im Prinzip darauf aufgewandt, so. Was wir jetzt allerdings nicht haben, ist, dass es jetzt ultra krass getrennt ist nach Mitarbeiterposition, sondern es ist erstmal grundlegend auf die Stundenzahlen und dann ist es theoretisch so eine leichte Pi mal Daumen Regel, wo wir jetzt sagen, okay, wenn das jetzt so und so viele Stunden sind, dann hat uns das intern wahrscheinlich XY gekostet und dann weiß man meistens schon relativ genau, boah, das war auf jeden Fall viel zu viel Zeit bei Kunde XY, ne? Und manchmal ist es ja auch völlig okay, muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Weil wir jetzt gerade wissen, okay, da können wir jetzt richtig geil was bei dem Kunden neu aufbauen, ausprobieren und das in dem Sinne richtig leveragen, dann ist ja völlig in Ordnung, dass es meinetwegen die zweifache, dreifache Länge und so weiter ist, weil es dann allen anderen Kunden, also das bringt ja dem Unternehmen weiter. Aber wenn es einfach nur so Doing-Aufgaben sind, die den Unternehmen nicht weiterbringen, schlecht.
Mega. Mega cool. Wenn ich vielleicht noch eine Tool-Frage hier ranschließen darf, weil ich noch heute in der Mastermind-Gruppe war. Time-Tracking, macht ihr mit Toggle oder macht das, hat ClickUp ein eigenes Tool oder wie funktioniert
das? Ja, also in ClickUp kann man selber das quasi stoppen. Man muss natürlich die Mitarbeiter erziehen, dass die jetzt nicht so mega krass Multitasking machen, weil dann ist schwierig. Aber du kannst sonst quasi für die Hauptaufgaben oder für die Unteraufgaben kannst du dann im Prinzip pro Aufgabe klickst du an, dann läuft es. Machst die Aufgabe, drückst wieder auf Stopp. Also wie gesagt, ich würde es jetzt nicht für jede Mini-Aufgabe machen, aber grundsätzlich kannst du es machen, dann kannst du sogar loggen, was ist das ein oder andere, also was die jetzt da gerade dran gemacht haben, so wenn es jetzt nicht vorher definiert ist. Das andere, klar, das ist jetzt vielleicht so in den größeren Agenturen und so weiter, da machen die halt viel in diese Richtung. Wir machen es tatsächlich alles in ClickUp.
Mega cool. Also nur Verständnis halber, ich finde das nämlich wirklich höchst spannend und vielleicht können wir das auch direkt so anwenden. Und da muss aber doch der Mitarbeiter dann selbst labeln, was das für ein Task war. Oder läuft das irgendwie automatisch?
Ja, aber du musst dir vorstellen, der hat ja seine To-Do, die er von dir bekommen hat. Da ist er zugewiesen, bis wann. Dann ist Best Case, wie es bei uns ist, eine Zeiteinschätzung von dir oder von ihm selber. Und dahinter kann er dann direkt klicken. Also bei jeder Aufgabe kann er dahinter klicken, dass die startet. Und dann läuft da im Prinzip eine Uhr.
Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Das heißt, er klickt nicht einfach nur random auf Zeit starten, sondern er ist in einer Aufgabe drinnen und klickt in der Aufgabe auf Zeit starten.
Korrekt, das meinte ich mit dem Multitasking, weil es funktioniert nicht, wenn der Mitarbeiter macht, klickt jetzt Aufgabe A, da läuft Zeit, dann ruft jemand an, dann macht er Aufgabe C, dann macht er Z und die Zeit läuft weiter bei da. Verstehst du, dann ist, bringt dir die Zeit so nichts. Das ist so ein bisschen Erziehungssache auch mit Fokus, auch bei einem selber. Weil ich neige auch dazu, ich mache das ein oder andere, fällt mir ein, stimmt, ich müsste ja noch das und das machen. Deswegen habe ich mir eher angewöhnt, dann eher Notizen machen, das muss ich später machen, aber bei der Aufgabe halt einfach so zu bleiben. Und dann hast du schon sehr akkurate Daten letztlich, ne?
Das ist echt mega cool. Also wir verwenden intern nicht ClickUp, sondern Notion. In Notion habe ich das noch nicht gesehen, aber es wird sicher auch irgendwie gehen.
Ja, aber wird bestimmt irgendwie.
Irgendwie wird es gehen. Ich werde mal Michelle Lenz fragen.
Genau, die wird es wissen.
Ja, cool. Mein Lieber, eine große Frage habe ich noch, die ich dir gerne mitgeben möchte. Die stelle ich nämlich immer sehr gerne am Ende von unserem Podcast. Und zwar, wie ich damals noch als Unternehmensberater gearbeitet habe, war das die erste Frage, die wir den großen Firmen stellen durften. Und ich stelle sie bei uns im Podcast immer gerne am Ende, weil ich interessiere mich einfach sehr, wie du dazu stehst. Wie schaffst du denn, also die große Frage ist, optimierst du dein Business auf Wachstum oder auf Profit? Okay, und den Spagat zwischen Wachstum und Profit hinzubekommen, ist natürlich nicht so einfach. Aber wie schaut es denn da aus bei euch? Wie schafft ihr diesen Spagat? Weil klar, wir wollen unsere Umsätze wachsen lassen, klar, aber wollen das im Idealfall natürlich auch rentabel machen. Also hol uns da vielleicht mal ab, wie stehst denn du zum Spagat zwischen Growth und Rentabilität?
Auch wieder sehr individuell, glaube ich. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man definiert, wie viel Prozent vom Umsatz will man zum Beispiel jetzt investieren für Marketing, für Mitarbeiter und so weiter, und dass es einfach gesetzte Zahlen sind. Weil dann ist es im Prinzip so wie Sparen. Wenn man ganz genau weiß, so und so viel Prozent spare ich und so weiter und so fort, dann ist das quasi so ein Zinseszinseffekt auch für das Wachstum. Weil letztlich ist, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, jetzt all in, gibt es ja manche, die investieren dann irgendwie 50% in Marketing, dann haben sie 50% oder 80% Auslastung im Fulfillment, dann ist wieder nichts im Marketing, also ist schlecht. Verstehst du, was das bedeutet? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich selber Zahlen definiert, um das zu machen. Dann ist ganz klar, dass man Fokus hat auf die wesentlichen Dinge, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil da auch wieder das Thema Nein, also wenn man sich auf das Hauptthema fokussiert, kann man halt viel, viel besser wachsen, weil man halt nicht diese Ablenkung und so weiter hat. Und ich glaube, dass dem hingehend auch dann sehr wichtig ist, dass man eine ganz klare Preis- beziehungsweise Produkt- Portfolio oder Qualität oder wie ich es ausdrücken soll, einfach hat. Verstehst du, was bedeutet? Man hat jetzt nicht für jeden Kunden individuelle Angebote mit individuellen Preisen und individuellen Dingern. Das ist im Prinzip das Gleiche mit diesem Fokus. Und dann kann man das in dem Sinne halt anbieten mit, wir haben das dann zum Beispiel, es gibt das Standardpaket, dann gibt es da die ein oder anderen Upsells und so weiter, wenn der Kunde das gerne haben wollen würde. Und ich glaube, wenn man das koppelt mit richtig geilem Marketing, dann hat man eine sehr gute Waage zwischen trotzdem Wachstum, aber trotzdem, dass man es halt im Fulfillment irgendwie abdeckeln kann, sofern man halt so ein Dienstleistungsunternehmen einfach ist, ne?
Mega cool. Es kommt wieder down zu dem, was du am Anfang schon gesagt hast, quasi Nein zu sagen zu den vielen anderen Optionen und sich wirklich fokussieren auf eine Sache. Hier würde ich gerne noch eine kleine private Sache erzählen. Und zwar hat unser Sohnemann sein erstes Wort gesagt. Der spricht jetzt schon. Was glaubst du, das war sein erstes Wort, Stefan?
Richtig, richtig witzig wäre, wenn er gesagt hätte, so Profit.
Profit. Ich versuche ihm Zinseszins beizubringen, Zinseszinseffekt. Das wünsche ich mir, dass er das mal sagt, aber das dauert noch. Unser Sohnemann, und das ist wirklich eine true story, der hat nicht Papa bisher gesagt, der hat nicht Mama gesagt, der hat ein Wort bisher gesagt. Das heißt, das eine Wort, nein. War ich am Anfang ein bisschen schockiert. Ich meine, ist eh klar, weil er krabbelt rum und du sagst halt permanent, nein, da nicht, nein, da, das macht, nein, Leo, nein, nein, da, das nicht. Ist eh klar, er hört es halt einfach die ganze Zeit und man sagt ja zu ihm gerichtet, nein, 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 nein. Das heißt, da sagt er den ganzen Tag nein. Und ich habe am Anfang gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Ich bin ja so ein lebensfroher, optimistischer Kerl und das Fragment, also das Fraktal von seiner Sprache ist negativ, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Und da hat mir ein guter Kumpel letztes Wochenende wirklich den Switch im Kopf gegeben und sagt, wir sind jetzt beide 35 und wir tun uns immer noch schwer damit, Nein zu sagen. Und schau mal, wie wichtig es ist, Nein zu sagen. Es ist das Wichtigste überhaupt, um mit deinen Ressourcen schonend umzugehen, deine Limits zu setzen. Und dein Sohn, das Erste, was er sagt, er hat Nein gesagt. Der weiß genau, was er nicht möchte. Und ich bin super stolz auf den Kleinen. Oder ist doch cool?
Ja, ich glaube, das ist sogar ein gutes Abschlusswort in der Hinsicht, dass wir uns einfach viel mehr darauf fokussieren dürfen, wo dürfen wir Nein sagen. Und ich glaube auch das, was ich am Anfang gesagt habe, was ich ja selber die Erfahrung gemacht habe, Nein zu sagen, ist echt nicht so easy. So, aber super, super wichtig.
Extrem gut. Stefan, vielen herzlichen Dank für die coole Episode. Alles Liebe.
Ich danke auch.